Der Herr hat gesagt, er kommt bald. Das ist 2000 Jahre her. Aber jetzt mal im Ernst, was denkt ihr? Jeder hat eigentlich in sich schon so, naja, ich denke, so viele Jahre vielleicht innerhalb der, Stefan hat schon was gesagt jetzt, also das wären dann noch 7 Jahre, ja? Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Was sagst du? Noch 100 Jahre? In den nächsten 100 Jahren? 30? Weniger? Weniger? Wisst ihr, das ist ganz interessant. Ich habe das letztens mal in Afrika gefragt. Die waren eigentlich noch gar nicht so an bald. Die waren eigentlich noch so, naja, das könnte noch ein bisschen dauern. Und es ist auch interessant, wenn du jüngere Leute fragst, bei denen geht das auch noch, naja, das dauert alles noch. Wenn du ältere Leute fragst, und die meisten von uns sind etwas älter, naja, da ist sowieso das Leben bald rum, ne? Also der Herr kann auch vorher kommen, so ungefähr. Und man muss natürlich auch immer mal einen Schritt zurücktreten bei diesen ganzen Ereignissen, die wir so vor Augen sehen und sehen, ja, Christen zu allen Zeiten haben erwartet, dass Jesus bald kommt oder schnell kommt, ja. Und die meisten haben erwartet, also echte Christen haben normalerweise immer erwartet, Jesus kommt zu meinen Lebzeiten. Das hat normalerweise echte Christen ausgezeichnet. Ich habe eine Naherwartung. Habe ich jetzt letztens bei Luther gelesen. Luther hat ganz klar erwartet, dass Jesus zu seinen Lebzeiten wiederkommt. Das ist 500 Jahre her. Ja? Aber das ist nicht schlimm, weil jede Generation von echten Christen hat erwartet, Jesus kommt zu unseren Lebzeiten wieder. Und ich kann mich daran erinnern, bevor wir geheiratet haben, ich war überzeugt davon, Jesus kommt bis 1996 wieder. Ja? Das ist jetzt echt lange her schon. Und das ist das eine. Man muss bei aller Naherwartung immer mal zurücktreten auch und sagen, ja, wir reihen uns ein in eine Geschichte von Christen, die alle eine Naherwartung hatten und wir wissen es nicht. Das ist das eine, ja. Das andere ist, es ist in unserer Zeit sind viele Dinge, die waren noch zu keiner Generation. Ja, die waren noch nie. Die zeichnen uns aus und dazu gehört ganz offensichtlich zunächst mal Israel ist zurückgekehrt. Ja? Also das war zu Luthers Zeiten definitiv nicht der Fall. Ja? Und Israel ist zurückgekehrt im Land. Und es sind aber verschiedene andere Sachen auch noch mittlerweile passiert und möglich, die noch nie möglich waren. Also so eine Ankündigung, die wir in Offenbarung 13 lesen, nicht mehr kaufen können und verkaufen, es sei denn, man hat das Zeichen des Tieres, was immer das ist, will ich nicht drüber spekulieren jetzt heute Abend. Das war bis vor kurzem noch nicht für weltweit möglich, aber jetzt ist es möglich. Ja? Und zwar ganz einfach. Das war noch nicht möglich, das war zur Generation meines Opas unmöglich. Auch eine Propaganda, die wirklich jedes Buschdorf erreicht, übers Handy, oder nicht jedes, aber naja, viele, sagen wir noch nicht alle, realistisch, aber das war auch nicht möglich. Aber das ist jetzt möglich, ja, oder eine Kontrolle, die man aufbaut. Ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, da gehe ich später drauf ein, wir haben das gesehen, als wir im Südsudan waren, vor anderthalb Jahren, fuhr da ein Land Rover ganz super ausgerüstet vorbei und ich weiß, wie es dahinter aussieht, wo wir sind, wie es da weitergeht. Haben wir mal für 150 Kilometer 14 Stunden gebraucht, ja. Und die sind da hingefahren und die haben mir gesagt, ja, das sind Impfteams, die gehen bis ins letzte Dorf da hinten. Stell dir das mal vor. Das war bis vor kurzem nicht möglich. Also von daher ist unsere Zeit schon anders. Definitiv. Und vieles, was noch zur Generation meines Vaters, der ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben, noch nicht möglich war, ist bei uns möglich. Und von daher denke ich, wir haben allen Grund zu erwarten, dass Jesus wirklich bald, oder sagen wir mal, bälder kommt als noch vor kurzem. Ja. Ich habe das Thema ja gewählt, Jesus in schweren Zeiten nachfolgen. Und ihr seid gekommen wegen diesem Thema. Und ich vermute mal auch, es geht euch weniger um die seelsorgerliche Komponente von schweren Zeiten. Das ist auch wichtig. Ja. Wir haben auch schon mal ein Seminar zu dem Thema gemacht, zu diesem Kampf ums Vertrauen, wenn man persönliche schwere Zeiten hat. Aber das soll nicht unser Thema sein. Das habe ich auch auf der Einladung geschrieben, sondern dieser Begriff schwere Zeiten, den habe ich entlehnt aus dem 2. Timotheus 3. Also schwere Zeiten können natürlich solche Zeiten sein, wo wir leiden aus persönlichen Gründen, Krankheit oder Beziehungsstress, zerbrochene Beziehung, Depression, Naturkatastrophen, Tod. Und eigentlich ist das dann fast egal, ob ich in der letzten Zeit lebe oder meine persönliche Katastrophe habe, fühlt sich, glaube ich, genauso an. Oder fast genauso. Und ich muss durch so eine schwere Zeit durch. Und ich denke, dass die Prinzipien, die man dort braucht, gar nicht so viel anders sind als das, was wir brauchen für die schweren Zeiten, die Gottes Wort uns für die letzte Zeit ankündigt. Ich glaube, das sind letztendlich dieselben Dinge, die wir da brauchen. Ja. Von daher möchte ich auch gar nicht zu arg unterscheiden zwischen dem, aber trotzdem möchte ich auf dieses Wort schwere Zeiten aus dem 2. Timotheus 3, Vers 1, wenn ihr das mal aufschlagt, mal da drauf schauen. Und ich habe mal dieses Wort ein bisschen studiert. Und dieses griechische Wort, das umfasst ein weites Bedeutungsspektrum. Das heißt also nicht nur schwer. Also da schwingt, in diesem Wort schwingen noch mehr Sachen mit. Und ich sage euch mal, was in diesem Wort alles mitschwingt. Da schwingt mit schwierig, hart, rau, schwer zu ertragen, schwer damit umzugehen, schmerzhaft, traurig, heftig, erbittert, grausam, gefährlich, bedrohlich, wild, brutal. Das müsst ihr mithören, wenn Paulus hier sagt, dies aber wisse. 3 Vers 1, 2. Timotheus 3 Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten, brutale Zeiten, echt heftig brutale Zeiten, das will er sagen. Schwierig, schwer zu ertragen, schwer damit umzugehen, schmerzhaft, traurige Zeiten, erbitterte Zeiten, grausam, gefährliche, bedrohliche, wild brutale Zeiten. Also das schwingt alles in dem Wort mit, in was er hier benutzt. Und ja, die alte King James, die hat das auch besser in dem englischen Wort. Perilous times zum Ausdruck gebracht. Also in den letzten Tagen, zu diesem Thema, was sind die letzten Tage, da kommen wir gleich nochmal dazu, werden die Zeiten so ungemütlich. Und er sagt nicht, das ist nicht so wichtig, also, oder er sagt nicht, naja, beschäftigt euch da nicht so arg damit, es zieht euch nur runter, sondern er sagt, dies wisse, ja, nimm zur Kenntnis, das wird so. Und das sagte dem Timotheus schon, aber das ist natürlich noch viel mehr für uns. Ja. Und dann begründet er weiter, warum diese Zeiten so ungemütlich werden. Und das liegt besonders daran, dass mit den Menschen etwas geschieht. Und er bringt 20 Beschreibungen jetzt von Menschen in der letzten Zeit, die sind in einer bestimmten Art und Weise und deshalb sind die Zeiten so heftig. denn, er sagt denn, dass die Begründung für diese schweren Zeiten liegt daran, dass die Menschen in dieser Art und Weise sind. Und im Deutschen kann man ganz leicht drüber lesen. Also man liest diese Verse und erfasst überhaupt gar nicht, was da steht. Und ich denke, wir sollten ein bisschen Zeit nehmen, das anzuschauen. Und auch mal zu vergleichen mit dem, wie es jetzt ist bei uns. Ja? Wie es vielleicht war, als wir aufgewachsen sind und wie es heute ist. Und hier geht es nicht darum, dass einzelne Menschen so sind. Man kann sagen, na gut, das gab es irgendwie alles schon immer. Das ist auch so. Aber das ist nicht das, was Paulus sagen will. Ja, einzelne Menschen sind so, wie ich euch das jetzt sage, sondern er sagt, in der letzten Zeit wird die Zeiten werden schwer, weil die Atmosphäre so sein wird. Weil die Menschheit, die Gesellschaft so sein wird. Also er sagt, die Menschen werden so sein. Das bedeutet ja nicht nur Einzelne, sondern das, ich beschreibe euch die Menschen zu der Zeit. Ich beschreibe dir jetzt, Timotheus, wie die gesellschaftliche Atmosphäre ist. Und dann sagt er, die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Ja, wir brauchen ein bisschen Mut, da jetzt nochmal genauer reinzuschauen. Das sind nicht so schöne Dinge, ja. Aber Paulus sagt ja, ich will, dass du das wisst, dass ihr das wisst. Ja. Und deshalb müssen wir nochmal ein bisschen da reinschauen und das tut ein bisschen weh. Aber ihr seid ja freiwillig hier und die Tür ist auf, ihr könnt auch gehen. Also, lasst uns doch da mal reinschauen, was das bedeutet, was er da sagt. Ja? Und ich möchte diese 20 Begriffe kurz anschauen. Als erstes fängt also an mit selbstsüchtig, oder das griechische Wort heißt eigentlich Selbstliebe. Selbst. Selbstsucht, Egoismus. Die Maria Prian hat in ihrer letzten Predigt, die ich da gehört habe, 40 Begriffe mit Selbst aufgezählt, wo es alles um sich selbst geht. Ruf nach Selbstverwirklichung, ich Selbstbestimmung, jetzt kommt das Selbstbestimmungsgesetz. Ich bestimme über mein Geschlecht, ich bestimme über mein Leben, ich bestimme über meinen Tod. Selbstsüchtig. Paulus sagt, das zeichnet die letzte Zeit aus. Damit fängt er an, selbstsüchtig. Und das Zweite, was er sagt, ist Liebe zum Geld. Das erste griechische Wort heißt Liebe zu sich selbst, das zweite heißt Liebe zum Geld. Das ist gleich der zweite Punkt, den er bringt. Ungebremste Profitsucht, Materialismus, Geiz, Profit, der über Leichen geht. Politiker, jetzt werde ich ein bisschen konkreter, die skrupellos Geschäfte machen und in Geschäfte verstrickt sind und damit durchkommen. Ja? Das war noch vor kurzem nicht so. Ja? Und meisten Leute nehmen das einfach achselzuckend hin. Wie ist das möglich? Das ist bis vor kurzem nicht möglich gewesen. Oder dass bekannte andere Politiker in Millionendeals verstrickt sind, Maskendeals, was weiß ich. Und das weiß man. Das kann man wissen, das ist überhaupt kein Geheimnis. Aber das juckt keinen. Geldliebe, Profitgier. Aber auch, dass wir aus Liebe zum Geld Menschen nicht zur Wahrheit stehen. Ja? Das ist vielleicht mehr dann auf unserem Niveau runter. Geld hat eine unwahrscheinliche Power. Und wir müssen unwahrscheinlich aufpassen. Ja? Und das ist tatsächlich nicht nur in Afrika so. Geld ist in Afrika ständig da. Wir müssen ständig damit umgehen. Aber in Deutschland ist es auch auf einer anderen Ebene ständig da. Und Wir müssen aufpassen, dass Geld uns nicht korrumpiert. Liebe zum Geld, auch, ja, ist ein Thema auch für die Gemeinden überall, ist ein großes Kennzeichen der Endzeit, sagt Paulus. Das kann man auch viel, viel weiter ausmalen. Könnt ihr für euch selbst tun. Dann sagt er das dritte, prahlerisch. Und ich denke da sofort dran, wir sind wandern gewesen in den Bergen und zwei junge Mädels, so schier mit Schlappen, in der Bergwelt unterwegs und guck mal hier, ich mache mein Bild für Insta, weißt du? Ist ja nicht schlimm, ja? Aber das Prahlerische, ich muss mich immer im besten Licht darstellen, ich muss posten, was ich auf meinem Teller habe, ich muss ja, dieses ständige Prahlen, angeben, mich selbst gut darstellen, ständig Selfies, Social Medias, Statussymbole, Markenklamotten. Und das zieht sich bis in ja, politische Kreise rein. Das nächste, was er sagt, ist hochmütig. Menschen werden hochmütig sein. Ja, Menschen waren schon immer hochmütig, aber diese Atmosphäre von Hochmut, Überheblichkeit, sagt er, und Selbstüberschätzung wird besonders die letzte Zeit prägen. Vielleicht sagt euch dieses Buch Homo Deus etwas von Yuval Harari, einem israelischen Historiker. Der hat dieses Buch geschrieben, Homo Deus. Und da ist ein, zitiere ich es draus, also der göttliche Mensch oder der Mensch, der Gott wird, ja, ist der Titel von diesem Buch. Das ist schon 5 Jahre alt oder 6 Jahre alt. Da hat er schon geschrieben, Zitat, mehr als ein Jahrhundert, nachdem Nietzsche verkündet hat, Gott sei tot, scheint er allerhöchst ein Comeback zu erleben. Doch das ist ein Trugbild, Gott ist tot. Es dauert nur eine Weile, den Leichnam loszuwerden. Und was ist die Alternative stattdessen? Wir werden Gott. Menschen werden durch Gen-Updates und durch Verschmelzung mit Technik auf die nächste Stufe der Evolution gelangen. Das ist die Sicht von diesem Mann. Und man darf sich nicht täuschen, er sagt das nicht in der Form einer Forderung oder in Form einer, wir wollen das so, oder in der Form eines, ich proklamiere das, sondern er sagt einfach, das kommt so. Das kommt so. Ja, es hört sich so harmlos an, wenn man das liest, aber natürlich ist es ein Programm. Also das Stichwort dazu, ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt oder damit beschäftigt habt, mit diesem Stichwort Transhumanismus, könnt ihr auch zu Hause nochmal danach googeln. Transhumanismus ist dieses Denken oder dieses Konzept, dass ein Mensch und Technik verschmelzen und quasi, du kriegst eine Schnittstelle auch in dein Gehirn, wo du direkt dann im Internet der Sachen hochladen und runterladen kannst. Du bist verbunden mit allen anderen. Du wirst abgedatet mit irgendwelchen gentechnischen Sachen und auch vielleicht andere technische Dinge, die in dich eingebaut werden. Und das proklamierte Ziel dieser Transhumanisten ist, wir wollen den Tod überwinden. Das ist unsere nächste Stufe. So, dass es so tatsächlich proklamiert. Und ewig leben. Ja, das bedeutet, du kannst also aufgeschlüsselt werden in Informationen und diese Information über deine Person kann in einen neuen Avatar hochgeladen werden, wenn du stirbst, und dann kannst du ewig leben. Ja. Und diese Dinge, die sind real, die glauben das, die wollen das, diese Leute der Weltelite. Und Tübingen ist ein Forschungszentrum für solche Dinge. Und Elon Musk war da und hat das ganz super gefunden. Ja. Und in ungebremste Genforschung, künstliche Reproduktion, Menschen in Gebärfabriken. Und leider ist da Israel vorne dran. Das ist Hochmut. Öffentlich zur Schau getragener Hochmut. Eine Lügenkultur, die völlig unsanktioniert bleibt. Und wo ich sagen würde, das war noch zu keiner Generation. Also das war nicht zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Da ist ein Herr Kohl über irgendeine Spendenaffäre gestolpert, wo man denkt, naja, das ist doch Pillepalle gegen das, was heute ist. Hochmut, ja, und wir müssen aufpassen in dieser Atmosphäre. Lästerer, lästern, verunglimpfen, runtermachen, mit Dreck werfen, ja, oder Lästerung auf dem Kirchentag, die Rede hat auch mitgekriegt, ja. Lästerer, den Eltern ungehorsam. Ich meine, ungehorsam gegen die Eltern war ich auch. Aber das ist was anderes. Ich glaube, Paulus will sagen, überhaupt. Also ich war nicht immer ungehorsam, bitte versteht mich nicht falsch, ja, aber ich war auch mal ungehorsam. Aber das meint er hier nicht. Es geht viel tiefer. Es geht eine Verunehrung der Eltern und der elterlichen Autorität grundsätzlich. Überhaupt von natürlicher Familie, und wir sehen das vor unseren Augen, dass die Politik das will und fördert. Sie will die Hoheit über die Kinderbetten, nicht die Eltern sollen das haben. Kinder ohne Bindung an die Eltern sind manipulierbar. Das nächste, was er sagt, ist Undankbarkeit. Undankbarkeit, wissen wir, ist ein Schritt, der erste Schritt von Gott weg in der Abwärtsspirale. Unheilig, gottlos, pietätlos, geschmacklos. Das war noch in keiner Generation so, dass die geschmacklosesten Geschmacklosigkeiten im Fernsehen ins Licht gezerrt werden. Ja. Und das ist teilweise das Kennzeichen, ja, von Kunst, Geschmacklosigkeit. Oder Dschungelcamp oder wie das Zeug heißt. Ja. Lieblos. Jesus kündigt uns das an, dass die Liebe der meisten erkalten wird, sagt es auch. Er meint auch die natürliche Liebe mit, von Kindern zu den Eltern oder Eltern zu den Kindern, Vernachlässigung der Alten und der Kinder, Unversöhnlichkeit, ja, also Vernachlässigung. Meine Sonderpädagogin arbeitet mit Schwererziehbaren zusammen, und schrecklich, was diese Kinder erlebt haben, die sind aus bestimmten Gründen schwer erziehbar, ja. Schrecklich, was die erlebt haben. Und ich habe sie gefragt, das ist ja Wahnsinn, was du mir beschreibst. Ich sage, ja, haben die irgendeine Chance? Sie zuckte nur mit den Schultern. Und am anderen Ende des Lebens ist es nicht anders. Im Alter. Unversöhnlich, nicht vergeben wollen, unerbitterlich auf mein Recht bestehen, Bitterkeit. Der nächste Punkt ist Verleumder. Das griechische Wort heißt Diaboloi, da hört er das Wort Diabolos raus. Also die Menschen werden kleine bösartige Teufel, die anderen in die Pfanne hauen. Verleumden haben wir auch während Corona-Zeit erlebt. Plötzlich kommen die Blockwarte wieder daher und schwärzen andere Leute an, die Weihnachten feiern mit mehr Leuten als erlaubt ist, oder die Maske nicht richtig tragen oder was weiß ich, was da für Szenen gab in den... Gibt es Videos, grauenhaft, wie Leute sich berufen fühlen, Leute fertig zu machen, weil die Maske hier unten hing. Und denunzieren und verleumden. Und die Politik will das so, spielt Menschen gegeneinander aus. Und es kommen diese Meldestellen, die kommen gerade aus dem Boden, wo du anonym Leute anschmeißen kannst. Also kann ich jetzt einen Michael anschwärzen. Der Michael, der ist ein Antiquer-Klimaleugner, und den müsst ihr mal überprüfen. Und dann kriegt der Michael ein Riesenproblem und ich bleibe anonym. Das ist mein Nachbar, der ärgert mich sowieso immer, weil sein Baum auf mein Grundstück hängt. Also werde ich den mal melden. Ja? Das ist tatsächlich möglich. Es wird kommen, ja. Da kann der Michael vielleicht uns morgen noch was erzählen, diese Atmosphäre von Verleumden in der DDR, wie das war, wird mich nochmal interessieren. Aber sowas wird, sagt Paulus, das ist besonders in der Endzeit, Verleumder, unenthaltsam, zügelloses Verlangen, Pornografie, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch. Ich könnte da weitermachen, bis in die Kindergarten. Unenthaltsam, Sexualisierung, Genderwahnsinn. Dann sagt er, grausam, zügellos, brutal. Schaut euch mal die Filme an. Ja, wir sind ja oft im Flugzeug unterwegs. Ich skippe immer durch die Filme durch, weil wenn du 8 Stunden im Flieger sitzt, willst du irgendwas gucken. Und ich kann euch echt sagen, das meiste davon kannst du einfach nicht angucken. Und dann, naja, dann bin ich bei irgendeinem uralten Film da hängen geblieben, Casablanca oder was weiß ich. Ja. In der Verzweiflung, ja. Weil ich kann da auch nicht schlafen, wenn ich so eingefärbt bin. Aber guck dir mal die heutigen Filme an. Und das Heftige ist ja, gut, es waren auch früher schon Filme ab und zu mal brutal. Selbst bei Winnetou werden Leute erschossen. Aber es ist doch so, dass der Held immer derjenige, der ist, der gut ist und edel ist und den Frieden sucht. In den heutigen Filmen ist das so, der Held ist der, der am brutalsten ist. Der noch die Brutalen noch brutaler fertig macht. Der die dann erschießt, ersticht, abwürgt. Und das wird dann alles gezeigt. Da habe ich so eine Szene gesehen aus dem Equalizer. Ich mag eigentlich den Schauspieler. Wie heißt der da? Denzel Washington. Ich mag den eigentlich, aber was er da spielt, ist grauenvoll. Grausam. Und wir sehen, dass es jetzt auch bei uns in der Gesellschaft tatsächlich so ist. Das Gute nicht lieben, das bedeutet, Menschen wollen tatsächlich das Gute nicht. Die wollen auch die Wahrheit nicht. Die wollen es gar nicht wissen. Die lieben das Gute nicht und die lieben auch die Wahrheit nicht. Früher haben wir noch um das Gute und um die Wahrheit gerungen. Heute interessiert es kaum noch jemand. Verräter. Ja, das ist noch mal stärker als Verleumder. Und das ist auch was Jesus uns ankündigt für die letzte Zeit. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen, einander verraten. Bis in die Familien rein. Kann man sich schon vorstellen, wie das sein wird. Haben wir auch teilweise schon erlebt in bestimmten Systemen. Aber das wird die Endzeit kennzeichnen. Unbesonnen. Ja, unbesonnen habe ich auch das Gefühl, das nimmt wahnsinnsmäßig zu. Dieses völlig unsinnige Verhalten ohne Menschenverstand. Ich habe jetzt gelesen, dass wir mehr Energie importieren, als alle unsere Windräder zusammen produzieren. Das ist doch unbesonnen. Man kann ja über Windräder streiten, aber das ist doch unbesonnen, oder? Also finde ich. Und unbesonnene Dinge, Lüge, Menschen werden zu Lüge gezwungen, Identität kaputt gemacht und kriminelle Männer können jetzt im Namen der Selbstbestimmung ihr Geschlecht ändern und dann als Vergewaltiger in ein Frauengefängnis kommen. Ist in Amerika schon so. Also liebe Frauen, seht zu, dass er nicht ins Gefängnis kommt. Weil ihr werdet kein Interesse haben zu sagen, ich bin ein Mann, ich will ins Männergefängnis. Aber da gibt es Vergewaltiger, die sagen einfach, ich bin jetzt eine Frau. Und die vergewaltigen dort in den Gefängnissen. Das wissen die auch. Das ist völlig schwachsinnig. Völlig unbesonnen. Was ist das? Aufgeblasen, haben wir schon gesagt. Ja, aufgeblasen, was weiß ich, wie viel Tausend dafür ausgegeben werden, für Aufgeblasenheit, dass man alles in besten Farben darstellt und das ist natürlich auch bis runter auf die untersten Ebenen. Auch unsere Kinder, auch wir vielleicht, ja, die Influencer, die aufgeblasen sind und alles zur Schau stellen müssen. Atmosphäre wird noch mehr so werden und dazu gehört mehr das Vergnügen liebend als Gott. Vergnügungssucht, Entertainment ist die größte Industrie in Amerika, die wir entertainen uns echt zu Tode. Ja? Handy, Fernsehen, viele Stunden, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mach mal deinen Stundenzähler an in deinem Handy. Lass dich mal schocken. Selbst bei Christen, wie viel Zeit machst du im Handy, wie viel Zeit im Gebet? Ich pack da an meine eigene Nase und ich muss, ja, der Herr weckt mich dann immer nachts und lässt mich nicht schlafen, dann muss ich dann beten, ja. Ist tatsächlich so, vielleicht muss ich tagsüber das, aber ja, ist Vergnügen liebend, ist echt ein großes Problem. Ja, man vergnügt sich, man entertaint sich und es hat so eine Wahnsinnssucht. Also diese Frage an normalen Christen ist, wie viel Zeit betest du und wie viel Zeit bist du am Handy? Was liebst du mehr? Mehr das Vergnügen liebend als Gott. Wow. Also es soll jetzt hier nicht der Zeigefinger kommen, ja. Aber das ist ja immerhin, steht das da. Und irgendwie muss es ja Fleisch kriegen. Dann sagt er, die eine Form von Gottesfurcht haben, eine Form von Religiosität, eine Form, das sieht, der Anschein sieht gut aus. Super Gottesdienste. Toller Lobpreis. Schöne Räume. Top Online-Programm. Und nichts dahinter. Und zwar dann nichts dahinter, wenn es drauf ankommt. Wenn man Kraft braucht. Weil das sagt, das ist der letzte Punkt. Aber die Kraft verleugnen. Kraft nicht, um irgendeine Show zu machen. Nicht Kraft, um irgendein Wunder zu faken. Kraft zum Überwinden. Zum Zeugnis. Zum echten Heilen. Zum Befreien, nämlich Dämonen wegzukriegen. Kraft zum Widerstand gegen das Böse. Diese Art von Kraft kommt nicht aus dem Gottesdienst. Leute, die kommt nicht aus dem Gottesdienst, die kommt nur aus deiner Beziehung zu Jesus. Kraft bedeutet, also jetzt aus dem Kommentar, die ESV schreibt, Kraft bedeutet die effektive Kraft Gottes im und durch das Leben der Gläubigen. Paulus versteht unter Kraft, also hier unter Kraft, auch die Gegenwart des Heiligen Geistes und seine Kraft, die uns fähig macht zum Durchhalten in Leiden und zur treuen Verkündigung des Evangeliums. Ohne diese Kraft haben wir keine Heiligung, keine Treue, keine Wirksamkeit. Diese Kraft kommt auch nicht aus dem Gottesdienst, die kommt nur aus meiner Beziehung zu Jesus, aus dem Gebet, aus dem Wort Gottes, aus dem Fasten, aus dem Wachen, aus Disziplin, daher kommt das Wort Disciple, Jünger, und aus dem Gehorsam. Oh nein, das ist echt nicht schön, Markus. Lass uns doch lieber die Form haben. Nein, die nützt uns am Schluss nichts. Übrigens brauchen wir auch Kraft, um uns nicht kritiklos unterzuordnen unter einen verbrecherischen, übergriffigen Staat, der uns zwingt, Gottesdienste zu schließen. Dazu brauchst du Kraft. Und wir sehen deutlich, dass die gesellschaftliche Entwicklung in diese Richtung von, in diese Atmosphäre geht, was Paulus hier in diesen 20 Worten sagt. Das ist wahrscheinlich, das ist noch nicht voll ausgereift, wir können uns da noch viel schlimmere Dinge vorstellen. Aber wir sehen, dass Dinge noch mehr auf dem Weg sind und in den letzten 3 Jahren hat sich's unwahrscheinlich beschleunigt, würde ich sagen. Ja? Und Paulus sagt, von diesen wende dich weg. Das sagt er so am Schluss. Ich hätte eigentlich gedacht, Paulus, du sagst 20 Sachen, jetzt gib mir 20 Ratschläge. Nee, er gibt einen einzigen Ratschlag. Von diesen wende dich weg. An dieser Stelle ein ganz schlichter Rat. Eine einfache, effektive Handlung. Lass es sein. Trenn dich von dem ab. Auch von solchen Menschen. Mach das Fernsehen aus. Geh nicht in so eine Gesellschaft. Geh nicht in so eine Fake-Gemeinde. Geh nicht auf so eine Feier, wo diese Atmosphäre ist. Leg dein Handy weg, wenn der Heilige Geist es sagt. Lies es nicht. Rede bestimmte Dinge nicht nach. Denk auch bestimmt über bestimmte Dinge nicht nach. Beschäftige dich nicht damit. Mach keinen Kompromiss damit. Wende dich davon weg. Und ich habe letztens einen Film gesehen in YouTube, wo ich im Handy war, ja. Und ich gucke ab und zu gerne Free Climber. Ja, das ist nicht für jeden Nerv was. Und ich will auch nicht jetzt sagen, dass es das was Tolles ist und oder ob ich, dass ich das in irgendeiner Weise für gut befinde. Also Free Climber, ich habe mir schon früher die Huberbuben angeguckt und so weiter, solche Leute, wie die Namen kennt ihr vielleicht nicht, ja, aber ich finde das total faszinierend. Und ich habe mir den Typ angeguckt, der Free Climb den El Capitan hochgeklettert ist, ohne Sicherung. El Capitan ist ein riesiger Granitfelsen im Yosemite Park in Kalifornien. 1000 Meter Fels so hoch. Und der ist, da gibt es ein Video, da kannst du sehen, wie der da, also fliegt die Drohne um ihn rum oder Nahaufnahmen, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. siehst du, wie der da ohne Sicherung diesen Felsen hochklettert. Also mir läuft das Wasser aus den Fingern raus, wenn ich das angucke. Warum sage ich das? Das Interessante ist, dieser Mann, der ist natürlich schon, was weiß ich, wie oft dieselbe Strecke gesichert hochgegangen. Der kennt jeden Griff. Der kann nach 2 oder 3 Stunden klettern, kann der an einem Finger 20 Klimmzüge machen. Das schaffe ich nicht mal ohne 2 Stunden klettern, mit 2 Händen 20 Klimmzüge. Das kann der. Und der hat seinen Körper trainiert, er hat sich mental trainiert, der kennt jeden Griff, wo er hingreifen muss. Was er getan hat, er hat seinen Blick total verengt. Total verengt. Auf eine Sache. Und weil er das tut, kann er das tun. Nur deswegen. Und ich habe so gedacht, als ob der Herr zu mir sagt, das ist deine Haltung, die du brauchst in dieser Zeit. Eine Verengung deiner Wahrnehmung. Also dieses Wende dich weg bedeutet, ich gucke gar nicht alles an, was um mich rum ist. Ja, ich will schon informiert sein, das interessiert mich auch alles, aber es hat auch ein Ende. Und das Interessante ist, ein Journalist hat diesen Kletterer interviewt und der macht dann den Kommentar nach dem Interview und sagt, das, was wir sehen, wenn wir dem zugucken können, ja, das sieht er gar nicht. Er sieht, er kann sich nicht erlauben, den Horror, den wir sehen, während er klettert, zu seinem Bewusstsein kommen zu lassen. Das kann er sich nicht erlauben. Er guckt da runter, aber er lässt das nicht in sein Bewusstsein kommen, was er da tut und wo er da ist. Ja? Wir sehen das und denken, oh wei, aber er sieht das nicht. Und ich dachte, Mann, das ist doch interessant. Das möchte ich auch. Ja? Wir müssen nicht jeden Horror sehen. Was Paulus da, er beschreibt das da auch einmal, er beschreibt das nicht in jedem Brief. Ja? Er sagt nicht, ich bläue euch das jetzt ein, dass ihr das auch wirklich wisst. Er zählt das hier auf und es tut weh, wenn man da reinguckt, aber dann ist auch gut. Ja? Und er sagt eher, wende dich davon weg. Wir müssen das nicht im Detail alles angucken. Und in einer Predigt erzählt der Nestvogel, aber Wolfgang Nestvogel, vielleicht sagt euch der Name auch was, wie eine Familie sich, wie die geklettert haben, ich meine, es war in Oregon, und die haben sich irgendwie verstiegen und sind irgendwie dann, konnten nicht mehr vor und zurück und mussten eine Felsplatte hoch. Und die hatten keine Ausrüstung, gar nichts, mussten da hochklettern, weil es keine andere Wahl gab. Und wow, ich wandere auch gerne in Bergen, ich bin nicht schwindelfrei und ich weiß, wie sich das anfühlt, das ist furchtbar. Ja? Und aber wir lieben das, in Bergen zu wandern, aber besser mit Sicherung. Die hatten aber keine Sicherung. Der Vater ist dann vorgeklettert und dann kam seine Tochter danach. Und die kletterte an dieser Wand hoch und auf der Hälfte konnte sie nicht mehr. Dann hat sie runtergeguckt und hat gesehen, was mache ich hier eigentlich? Und sie konnte nicht mehr, gelähmt vor Angst, nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Könnt ihr euch das Gefühl vorstellen? Also wenn ihr schon mal in Bergen wart, ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist so furchtbar, so grauenhaft. Du kannst nichts mehr, du hängst da und denkst, gleich falle ich runter und du klammerst dich fest und es wird immer alles noch schlimmer und du kannst nicht mehr vor und zurück. Zurück geht einfach nicht und vor geht auch nicht. Und dann beschreibt der Herr Nestvogel, wie der Vater die Aufmerksamkeit von der Tochter sich holt von oben, sagt, hallo, 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 bis sie hat und sagt, schau auf mich und kletter weiter. Schau auf mich und kletter weiter. Da habe ich gedacht, oh, preis dem Herrn, das ist ein gutes Bild. Und das ist auch in dem, was Paulus da so schreibt. Ja, dieses Wende dich weg bedeutet, es gibt einen Punkt, wo ich mich von dem wegwende. Auch von dem Schlimmen. Das heißt nicht, dass ich dumpf und naiv sein will. Nee, nee, nee. Ich will das schon wissen, ich gucke das auch an. Aber es gibt einen Punkt, wo ich irgendwann sage, genug. Ich schaue auf Jesus und kletter weiter. Ich lasse das nicht alles immer an mich rankommen. Und Ich sage es euch, ich habe auch jetzt ganz viele Kanäle gelöscht. Falls ihr auch auf Telegram unterwegs seid, man kann den ganzen Tag da drin verbringen, ja, mit immer noch schrecklichen News. Ich habe jetzt nur noch ein paar, 2, 3 schreckliche Kanäle. Das reicht mir, ja. Die anderen habe ich gelöscht. Es ist mir schwer gefallen, weil das hat seine eigene Faszination, ja. Und ich habe das gelöscht und habe gesagt, nee, Herr, ich muss auf Jesus klettern, gucken und weiter klettern. Ja. Und das Bild, das hilft mir total, ja, zu sagen, deshalb gucke ich mir diese Freeclimber an, weil das total, ich bete, dass der Mann nicht stirbt, ja. Und das Interessante ist, er sagt nicht, dass er keine Angst hat. Die haben zu ihm gesagt, du musst ja völlig furchtlos sein. Da sagt er, nee, ich habe vor nichts mehr Angst, als zu sterben. Ja, das ist das Interessante. Also das heißt nicht, das heißt auch für uns nicht, dass wir furchtlos sind in jeder Hinsicht. Jesus sagt, nein, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn wir auf diese Dinge gucken, da kann es einem Angst werden. Und ich habe auch Angst vor manchen Sachen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, getrost sein, auf den Herrn gucken und weiterklettern. Und ich denke, das kann uns irgendwie ermutigen, auch für diese schwere Zeit, für diese schweren Zeiten. Bevor wir schließen, wollte ich noch kurz oder noch ein paar Minuten in Matthäus 24 mit euch reinschauen, weil das so auch einen groben Fahrplan für uns gibt, wo wir sind. Ich habe euch gefragt, was denkt ihr, wann Jesus wiederkommt? Und lasst uns doch mal in dieses Kapitel reingucken, weil Jesus hier, ich nehme das deswegen, weil Jesus uns hier ein ganz einfaches, grobes Raster gibt, was jeder verstehen kann. Also ich möchte heute Abend nicht mit euch spekulieren, wann ist die Entrückung, wann ist Gog und Magog, wann ist, keine Ahnung, wann kommt der Antichrist davor, danach, während, was ist überhaupt der Antichrist? Lasst uns das mal alles mal an die Seite legen. Vielleicht habt ihr alle eure Theorien dazu. Ja? Ich vermute, wenn wir darüber diskutieren würden, dann würden uns die Köpfe heiß reden. Lasst uns das mal an die Seite legen. Lasst uns mal nur in dieses Kapitel schauen. Und dieses ganz grobe Raster mal anschauen, was Jesus gibt. Weil er sagt da kommt das und dann das und dann das und das ist noch nicht das Ende und dann das und dann das und dann kommt das Ende. Und alles andere, was es sonst noch an Informationen gibt in der Offenbarung und in den Propheten, die müssen in dieses grobe Raster irgendwo reinpassen. Die kann man auch da drin einordnen. Das machen wir aber heute nicht. Also lasst uns doch mal da reinschauen in dieses Kapitel, Matthäus 24. Und da ist tatsächlich diese Frage in Vers 3, da sagen die Jünger, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also was ist das Zeichen deiner Ankunft, also, oder was ist das Zeichen deiner Ankunft, also bevor du kommst? Und Jesus sagt nicht, das geht euch nichts an. Jesus sagt, da müsst ihr gar nichts drüber wissen. Sagt er nicht. Nein, er sagt uns Dinge. Tatsächlich. Und Jesus antwortete und sprach, seht zu, dass euch niemand verführt. Bevor er irgendwas sagt, sagt er das. Ja, wenn wir fragen nach dem Zeichen, was ist das Zeichen, wenn du kommst, ja, müssen wir zuerst diesen Satz hören. Wenn wir fragen, Herr, wo sind wir in der Endzeit, müssen wir diesen Satz zuerst hören. Wenn wir fragen, ja, was ist mit Antichristen, was ist mit World Economic Forum, was ist mit dem Zeichen des Tieres, Jesus sagt zuerst, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und diese ähnliche Warnung, die spricht er insgesamt dreimal aus in diesem Kapitel. Passt auf, also in Vers 24 sagt das nochmal. Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstellen und werden große Zeichen und Wunder tun, wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Und Vers 11 auch nochmal. Viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern nicht, das geht euch nichts an. Seid entspannt. Das betrifft die Welt. Nein, er sagt zu seinen Jüngern, seht zu, passt auf. Das ist euer Hauptthema. Leute, das ist euer Hauptthema. Im Blick auf die Endzeit. Passt auf, lasst euch nicht verführen. Viele falsche Propheten werden kommen. Und was werden sie machen? Die werden sagen, ich bin der Christus. Man kann das verschieden übersetzen, verschieden deuten. Die werden schon sagen, dass Jesus der Christus ist. So könnte man es übersetzen. Aber trotzdem viele verführen. Vielleicht sagen sie auch, ich bin Jesus. Also sie behaupten, sie sind Jesus. Kann auch sein. Der Schwerpunkt ist darauf, sie werden auf jeden Fall fromm daherkommen. Sie werden fromm daherkommen. Das wird ein Problem sein für die Christen. Und viele falsche Propheten, wenn kommen, werden viele verführen, das heißt viele Christen. Und sie werden große Zeichen und Wunder tun. Und Jesus sagt nicht, ja, das ist sowieso alles fake, das seht ihr sowieso gleich, 10 Meter gegen den Wind. Das sagt er nicht. Er sagt, die sind so powerful, diese Wunder. Wenn es möglich wäre, würdet ihr davon verführt werden. Wow. Das ist nicht irgendein Zeug, wo du sofort durchschaust, na ja, der hat ihn umgeschuckt. Ja? Oder was weiß ich. Ihr versteht, was ich meine. Ja, das ist nicht der Heilige Geist gewesen. Das ist alles aufgehypt mit Lobpreis und Lichtshow. Und dann hat irgendeiner jemanden umgeschmissen und behauptet, er sei geheilt worden. Ja? Das sagt er nicht, sondern das ist so powerful, du kannst das gar nicht unterscheiden. Und wenn es möglich wäre, aber es ist zum Glück nicht möglich, sagt er ja. Aber wenn es möglich wäre, dann würdest du davon verführt. Also das ist das Erste, was er uns sagt und das müssen wir hören. Und das bedeutet, wir müssen Unterscheidung lernen. Wenn wir auf dieses Thema Endzeit schauen, Unterscheidung lernen, nicht alles glauben, was wir hören, was wir sehen, auch wenn wir aus dem charismatischen Lager kommen, nicht alles, was Übernatürliches ist von Gott, nicht alles selbst, was in der Gemeinde an Übernatürlichem geschieht, ist von Gott. Das ist das, was er hier sagt. Wir müssen noch mehr dahinter schauen, lernen zu unterscheiden, was ist der Heilige Geist, also was ist seelische Power, was ist nicht von Gott, was kommt sogar vom Feind. Ja? Und das mutet uns Jesus zu. Ich schütte überhaupt nicht das Kind mit dem Bade aus. Ich bin der Meinung, wir müssen das Echte kennen, damit wir das Unechte unterscheiden können. Also ich bin absolut dafür, wir müssen den Heiligen Geist kennen. Wir müssen die echte Kraft Gottes kennen, um den Fake zu erkennen. Ja? Also keine Angst vor dem Heiligen Geist, keine Angst vor Gottes Kraft, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Aber lernen zu unterscheiden. Da können wir jetzt heute Abend nicht tiefer eingehen, aber das ist ein wichtiges Thema. Ja? Und okay, jetzt lasst uns noch mal einen Schritt weitergehen. Dann spricht er hier jetzt den ersten Punkt an in Vers 6 und sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Also er spricht nicht, da ist da ein Krieg und da ein Krieg, sondern wir haben eine Atmosphäre von Krieg, eine Atmosphäre von Feindschaft, eine Atmosphäre von Kriegsgerüchten. Hier ist was, da was. Und er sagt, ihr werdet das nicht verhindern können. Ihr werdet es nicht komplett wegbeten können. Es muss geschehen. Das heißt nicht, dass wir nicht dagegen beten. Natürlich beten wir dagegen, weil wir treten wieder ein Stück zurück. Wir wissen nicht, wo wir sind. Ja, wir wissen nicht, wie nah es ist, weil Jesus sagt, das ist noch nicht das Ende. Ukraine ist vor der Haustür, aber Jesus sagt, das ist noch nicht das Ende. Wir wissen noch nicht mal, wie weit das Ganze ist. Selbst wenn es zu einem Krieg in Europa kommt und dies und da und hier und dort, selbst wenn wir diese Atmosphäre von Krieg auf der ganzen Welt haben, sagt Jesus, das ist noch nicht das Ende. So viel zur Einordnung, wo wir stehen. Weil das haben wir noch nicht. Lasst uns ehrlich sein. Das haben wir noch nicht. Erschreckt nicht, es muss geschehen. Und da ist diese Aufforderung, erschreckt nicht. Wow, das passt. Danke, Jesus. Das ist genau das, was ich nämlich machen würde und was ich menschlich tun möchte. Ich möchte mich erschrecken. Ich möchte es dir. So ein schreckliches Zeug. Jesus sagt, nee, erschreck nicht. Warum nicht? Es muss geschehen. Das bedeutet, Gott hat die Kontrolle. Und das ist noch nicht das Ende. Dann geht er weiter, sagt, es werden Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben sein. Haben wir schon immer gehabt. Ja, aber Jesus sagt was anderes. Da und dort, das heißt vermehrt, überall, da und dort, überall. Alles dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Auch das haben wir noch nicht. Ja oder nein? Wir haben es hier und da, aber nicht da und dort, nicht überall. Bei den Erdbeben kann man sich streiten. Ihr könnt da Statistiken selber anschauen. Es gibt ernste Statistiken, die zweifeln, dass es eine Zunahme von Erdbeben gibt. Ich habe die auch gelesen und ich dachte, keine Ahnung. Was wir haben ist, wir haben stärkere Schäden, wenn es Erdbeben gibt, weil die dann in bewohnten Gebieten stattfinden und dann sterben mehr Menschen und keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob manche Erdbeben wirklich Erdbeben sind oder was anderes. Das ist ein anderes Thema. Alles dies aber ist der Anfang. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und werden euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Also Jesus spricht hier von einer weltweiten Christenverfolgung. Sie werden euch in Bedrängnis überliefern und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Wir haben Verfolgung hier und dort, in manchen Ländern ganz schlimm, aber wir haben es nicht weltweit. Es ist einfach nicht so. Bisher nicht. Wir können uns vorstellen, dass es ganz schnell kommt. Man kann es auch sich vorstellen, dass es ganz schnell verbunden ist mit was anderem. Wir müssen wirklich aufpassen, zu denken, Verfolgung bedeutet nur, ich setze den Messer an die Kehle und sag ab. Das ist nicht so. Und ganz oft war eben Verfolgung nicht deswegen, weil ich nicht Jesus abgesagt habe, sondern der Feind kommt mit einem ganz kleinen Angebot zum Kompromiss daher. Ja? Die Verfolgung und im Römischen Reich waren ja nicht alle spitz auf Knopf. Das war ja so, im Grunde genommen, die Verfolgung war, ich möchte testen, sagte der Kaiser, ob diese Leute hier noch staatsloyal sind. Und staatsloyal bedeutet, du machst ein kleines Weihrauchopfer den Staatsgöttern, in Klammern, wir glauben sowieso auch nicht dran. Ganz im Ernst, das haben die römischen Beamten gesagt, wir glauben ja sowieso auch nicht dran. Du kannst auch glauben, was du willst. Mach einfach ein bisschen Weihrauch rein, dann schreibe ich hier auf, Stefan hat geopfert, fertig, aus. Dann wissen wir, du bist loyal zum Staat, du kannst dann in deine Hauskirche gehen und glauben, was du willst. So, was machst du? Christen haben gesagt, machen wir nicht. Wir opfern diesen Göttern nicht. Ja, es geht doch gar nicht ums Opfern. Wir glauben da auch nicht dran, es geht doch gar nicht um die Götter. Ja, machen wir trotzdem nicht. Ja, und was machst du wegen deine Kinder? Ja, mache ich trotzdem nicht. Dann kannst du auch nicht mehr reisen, dann kannst du auch nicht mehr dies und das. Mach so ein kleines Opfer. Wisst ihr, was die Beamten dann gesagt haben? Weil ich bin der Beamte hier in Gummering, ich muss aufschreiben, dass der Stefan opfert. Ich kenne den aber gut, dann sage ich zu ihm, und das ist echt so gewesen, du, pass mal auf, du brauchst gar nichts opfern. Ich weiß, dass das dein Gewissen belastet. Ich schreibe einfach, du hast geopfert. Bist du damit einverstanden? Daran sagt, nein. Wisst ihr, was dann der römische Staat gesagt hat? Das muss ja ein Verschwörer sein. Wer so stur ist, wer nicht mal zulässt, dass ich aufschreibe, der hat geopfert, obwohl er gar nicht geopfert hat. Darauf besteht er, macht sich. Das kann nur einer sein, der Rebell ist gegen den römischen Staat. Ab in die vor die Löwen. Der Feind wird auch in Zukunft mit einem ganz kleinen Kompromiss daherkommen, wo du denkst, das ist doch nicht schlimm, kann ich doch auch machen. Wisst ihr, warum Paul Schneider, kennt ihr den Namen Paul Schneider? Der Prediger von Buchenwald? Wisst ihr, warum der ins KZ gekommen ist? Wisst ihr das? Der war Pfarrer in Dickenschied, das ist irgendwo im Westerwald da, weiß nicht genau wo. Und der hat die ganze Gemeinde auf seiner Seite gehabt. Das haben die Nazis spitz gekriegt, wollten sie ihn versetzen in eine andere Gemeinde. Hat er gesagt, das dürfte. Hat der Paul Schneider gesagt, nee. Ihr überschreitet die Kompetenzen des Staates. Ihr dürft nicht bestimmen, wo Gott mich als Pfarrer haben will. Deswegen ist er ins KZ gegangen. Er hat gesagt, nein. Der Staat überschreitet die Grenze dessen, was Gott euch gesetzt hat. Ihr dürft das nicht tun. Ich darf mir von euch nicht sagen lassen, wo ich Pfarrer sein soll. Und der Mann ist deswegen ins KZ gegangen. Das hat sich dann natürlich noch weiter zugespitzt. Deswegen haben Historiker gesagt, er hatte ein papiernes Schloss vor seiner Zelle. Papiernes Schloss heißt, er hätte einfach nur unterschreiben müssen, ich gehe woanders hin. Er wäre draußen gewesen. Oh, überlegt es mal. Überlegt es mal. Darf ich offen sein? Der Staat hatte nicht die Kompetenz, Gottesdienste zu verbieten während der Corona-Zeit. Und er hat seine Kompetenz überschritten. Ich will nicht diskutieren, ob der Virus gefährlich war oder nicht. Das durfte der Staat nicht und vor allen Dingen durfte die Gemeinde nicht zulassen, das dem Staat zu erlauben. Die Gemeinden hätten sagen müssen, Moment mal, wir können ja über alles reden, aber das dürft ihr nicht sagen, dass wir unsere Gottesdienste schließen. Das dürft ihr nicht sagen, dass wir nicht mehr singen dürfen, weil der Herr sagt, wir sollen singen. Wir können ja über alles reden, aber das geht definitiv nicht. Und da beißt auch die Maus keinen theologischen Faden ab. Kommen wir morgen nochmal genauer drauf. Der Nestvogel ACCH hat so rote Linien formuliert, was eigentlich der Staat nicht überschreiten darf und was wir auch in Zukunft nicht zulassen dürfen, dass er das überschreitet. Ja, natürlich. Wisst ihr, was das bedeutet? Kalte Füße für uns. Ja, für mich auch. Ich bin da auch kein Held. Aber dürfen tun wir es nicht. Und der Paul Schneider kann uns lehren. Lasst uns den Mann anschauen. Weltweite Verfolgung. Jesus sagt, das kommt. Und es kommt mit einem Angebot zum Kompromiss. Das müssen wir wissen. Verfolgung ist eine Entscheidung von unserer Seite. Der Teufel wird uns immer eine Möglichkeit geben, Verfolgung zu vermeiden. Immer. Wir entscheiden, ob wir verfolgt werden, dadurch, dass wir klar bei Jesus bleiben. Das ist das Tückische an der Sache. Wir werden von allen Nationen gehasst und viele falsche Propheten werden aufstehen. Sagt er da wieder, schon wieder, mei. Und die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. Ja, diese Atmosphäre, die wir gerade beschrieben werden, das wird noch weiter sich wie so ein reifer Pickel entwickeln. Ja. Die Liebe der meisten wird erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet. Oh Mann, gucken wir morgen nochmal drauf, was uns da hilft. Ja. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdboden, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. ich bin begeistert darüber, dass bis zum Schluss in dieser Atmosphäre von Chaos, von Krieg, von Verfolgung, von was weiß ich alles, auf jeden Fall noch das Evangelium gepredigt wird. Und wir werden sogar zu unerreichten Völkern gehen in der Zeit. Wahrscheinlich endlich. Ja, weil die lassen sich nicht so leicht erreichen. Da muss man schon einen hohen Leidensdruck haben, um da hinzugehen. Ja? Und auf jeden Fall, das Evangelium wird noch da sein. Im Gegenteil, es wird sogar zunehmen. Darüber muss man echt viel nachdenken. Das ist doch unglaublich, was Jesus da sagt. Du denkst, wenn du das davor liest, das ist alles weg. Nee, ist nicht alles weg. Preis dem Herrn. Es wird noch Christen geben, es wird noch Gemeinden geben, die werden vielleicht ganz anders aussehen. Es wird auch noch powerful sein, es werden sich Leute bekehren. Und das Evangelium wird gepredigt werden auf der ganzen Welt am Schluss, allen Nationen zu einem Zeugnis. Wisst ihr, dafür habe ich ein besondere Begeisterung. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht noch eine Stunde dranhänge, weil das Erreichen der Unerreichten, das ist wirklich auf Gottes Herzen. Ja. Und dann wird das Ende kommen. Dann sagt Jesus noch verschiedene andere Dinge, die lassen wir jetzt mal weg. Ich möchte nur euch noch darauf aufmerksam machen, auf diese beiden Sachen oder auf diese drei Sachen. Lasst uns schauen, dass wir Unterscheidung lernen. Lasst uns nicht jede Erweckungsprophetie glauben. Lasst uns nicht erschrecken. Jesus sagt, erschreckt nicht. Das ist eine Übung, glaube ich. Weil das geht gegen unser Fleisch. Unser Fleisch will sich erschrecken. Und ich will mich auch manchmal erschrecken, wenn ich Sachen lese. Und erschrecken hat auch so seine eigene Faszination, ne? Also wir sollen uns nicht erschrecken. Wir sollen uns wegwenden von dem Bösen. Wir sollen glauben, dass das Evangelium noch da ist. Wir sollen sogar unsere Häupter erheben, weil unsere Erlösung naht. Unsere Häupter erheben, das erinnert mich wieder an das Mädchen, das auf ihren Vater geschaut hat. Und das finde ich gut. Das soll auch unser letztes Wort für heute Abend sein. Ich fasse es nochmal zusammen. Also schwere Zeiten bedeutet Menschen, die Atmosphäre wird so sein. Wir sehen davon Anfänge, wir sehen davon bestimmte Dinge, die wir uns vorstellen können. Wir wissen nicht, wo wir genau stehen. Wir sehen bloß in dieser Abfolge, die Jesus uns gibt, da sind wir erst noch am Anfang. Ich denke, wir sind am Anfang des Anfangs. Ja. Das heißt nicht, dass das alles noch ewig dauert. Es kann ganz schnell gehen, wenn das mal angefangen hat. Wenn die Geburt mal angefangen hat, kann sie ganz schnell gehen. Und das ist dann im Vergleich zu den letzten, zu den 9 Monaten, ist es dann ganz kurz. Und von daher können wir uns auch nicht ausruhen und sagen, es ist noch ewig hin alles. Es ist gut, wir bereiten uns vor. Es ist gut, wir schauen die Sachen an. Es ist gut, wir lernen, auf Jesus zu schauen und weiter zu klettern und zu tun, was er will. Und ich denke, wir machen es so, dass wir jetzt zum Schluss einfach zusammen beten. Jeder hat was in seinem Herzen und lasst uns doch zusammensitzen, zu zweit, zu dritt. Und vielleicht sagt er ein, zwei Worte noch kurz, aber keine langen Sermon, was euch bewegt. Und dann lasst uns beten. Lasst uns Gott eine Antwort geben auf das, was er hier gesagt hat. Und Vater, ich danke dir, dass du uns Informationen gibst. Du sagst, ich will, dass ihr wisst. Du sagst uns bestimmte Dinge. Du möchtest, dass wir nüchtern die Sachen einordnen. Vater, du möchtest, dass wir die Sachen anschauen, schauen, wo wir sind, schauen, wo wir nicht sind. Und uns vorbereiten, uns wappnen mit einer guten Einstellung. Vater, ich bete für jeden von uns, dass wir wirklich bei dir am Ziel ankommen und tun, was du willst, bis wir beide sind. Und ich bitte, dass du uns ausrichtest auf das, was dir wichtig ist. Und dass wir unseren Blick auf dich erheben. Amen.